Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Vinateva Kavire Anta Vami Vinayane Namaste Sarasvati Deva Gaurai Prasadhe Niyomite Sarasvati Sastra alle und etwas, was als Karma Bandhana bezeichnet wird. Karma Bandhana bedeutet die Kette des Karmas. Wir haben alle einen ganz bestimmten Körper, der uns erlaubt, bestimmte Dinge zu genießen. Zum Beispiel ein Tiger kann auf ein Tier springen und reiten und dann Blut trinken. Ein Elefant kann Trompeten durch die Sahara oder durch die Steppe ziehen. Ein Pinguin hat Möglichkeiten, tief zu tauchen. Ein Seehund kann noch tiefer tauchen. Alle von uns haben einen bestimmten physischen Körper bekommen, welcher es ihnen erlaubt, bestimmte Dinge in dieser Welt zu tun. Unter den Menschen zum Beispiel gibt es Menschen, die ausgesprochen musikalische Fähigkeiten haben. Es gibt aber auch Menschen, die über einen großen Intellekt verfügen und Computer betätigen können. Es gibt Menschen, die die Möglichkeiten haben, sehr große Gewichte zu tragen und zu ringen, also über enorme Körperkraft zu verfügen. Und all diese unterschiedlichen Körperformen und ihre Möglichkeiten sind Karma Bandhana. Das heißt, sie kommen zustande oder werden der Seele gegeben, weil sie bestimmte Tätigkeiten vorher getan hat, durch das sie diese physischen Körper bekommen hat. Ich habe schon oft darüber gesprochen, dass es ein Werk gibt namens Vishnu Sanghita, wo man sehen kann, anhand des Körpers, anhand des Gesichtes, anhand der verschiedenen Ausdrücke, was ein Mensch wohl in vorangegangenen Tätigkeiten oder vorangegangenen Leben zu Tätigkeiten getan hat, um eben ganz speziell diesen und keinen anderen Körper zu bekommen. Unser physischer Körper, also ich will mal sagen, die Vishnu Sanghita, da wird hauptsächlich schlechtes Karma behandelt. Wenn jemand zum Beispiel schlechten Mundgeruch hat, aus dem Mund stinkt, zu Deutsch gesagt, so sagt die Vishnu Sanghita, kann das daran liegen, dass er im vorangegangenen Leben immer schlecht über die anderen gesprochen hat. Habe ich wohl. Wir sehen also, ich möchte das jetzt nur so zusammenfassen, unser jetziger Körper mit seinen Möglichkeiten, die er hat, beziehungsweise auch die Schwächen, unsere jetzige Existenz mit unseren Talenten, beziehungsweise ja, unseren Mankos, unseren Mängeln, ist nichts anderes als das Ergebnis von in einem vorangegangenen Leben ausgeführten Tätigkeiten. Karma Bandhana bedeutet, dass wir Tätigkeiten ausführen, und dann ein ganz bestimmtes Fessel oder eine ganz bestimmte Bedingtheit erfahren. Nur das Interessante hier, ich möchte darauf nicht so darauf eingehen, ist, dass diese Fessel des Karmas an und für sich immer weiter und weiter geht. Wir haben einen bestimmten physischen Körper bekommen und eine bestimmte Mentalität, handeln mit diesem physischen Körper und mit dieser Mentalität, und bekommen dann einen nächsten materiellen Körper mit einer bestimmten Mentalität. Karma Bandhana, ein Gefessel. Das Beispiel, was Prabhupada einmal gab, ist das Beispiel der Spinnenspule. In der Schweiz gab es im Altertum diese Spinnenräder, die mit einem Pedal bedient wurden. Und dann drehten sich dann oben diese kleinen Räder oder diese Spule und wickelten einen Faden auf. Jetzt. Spinning. Jetzt. So ist das, das Leben des normalen Menschen in dem Karma Bandhana, in dem Karma, in der Karma-Fette, so dass er immer mehr wie eine Spinnspule durch seine Aktivitäten Karma ansammelt und um sich sammelt. Und da ist kein Ende. Diese Spinnspule dreht sich von Leben zu Leben zu Leben zu Leben und sorgt für die neuen materiellen Körper und die neuen Fesselungen. So, der ganze Pfad des vedischen Wissens oder vedischen Lebens ist dazu bestimmt, diese Verstrickung in sich wiederholende Geburten und Tode unter dem Karma Bandhana, dem Karma Knoten zu schneiden. Und wie man das schneidet, hat eine ganze Menge zu tun mit dem Begriff Relationship oder Beziehung. In dieser materiellen Welt geht das Lebewesen verschiedene Beziehungen ein, innerhalb deren er versucht, materielle Tätigkeiten auszuüben. Ich glaube, wir alle wissen das. In der materiellen Welt wünscht man sich den idealen Partner oder die ideale Partnerin. Und die Lebewesen sehnen diese Beziehung ein, als Mann und als Frau, als Freund und als Freundin, als Freund und als Freund oder als Freundin und Freundin, als Mutter und Sohn, als Sohn und Mutter, Vater und Tochter als Vater. Es gibt eine unglaublich große Möglichkeit in der materiellen Welt, Beziehungen oder Relationships einzugehen. Doch solange die Seele in der materiellen Welt sich nach diesen materiellen Beziehungen sehen, wird die, wie soll man sich ausdrücken, der Karma Bandhana, die Spule, immer weitergehen mit materiellen Tätigkeiten und den Ergebnissen, und die wird sich immer verstricken. Wenn wir die Spule oder die Verstrickung ins materielle Leben auflösen wollen, müssen wir spirituelle Beziehungen eingehen. Diese materiellen Beziehungen, die auf der Bühne des materiellen Lebens stattfinden, sind nichts anderes als, wie soll ich mich ausdrücken, illusorische Beziehungen, die nur für eine ganz gewisse kurze Zeit, nämlich zwischen der Geburt und der Tod, Sinn haben. Die eigentliche Beziehung, so erfahren wir, die wir aufsuchen sollten, sind nicht diese zeitweiligen materiellen Beziehungen, sondern unsere Beziehung zu Krishna. Das ist ganz wichtig, denn wir haben alle eine Beziehung zu Krishna, die im Augenblick verloren gegangen ist, der wir uns nicht bewusst sind. Und weil wir diese Beziehungskrise haben, das heißt, diesen Beziehungsmangel haben und unsere Beziehung zu Krishna nicht hergestellt hat, suchen wir in dieser materiellen Welt nach diesen zeitweiligen oder gespiegelten Beziehungen. Ich habe zu diesem Thema heute Morgen was ganz Schönes gefunden in dem Buch Raja Vidya, das König des Wissens. Bitte hört einmal zu, während ich versuche, das aus dem Englischen in gutes Deutsch zu übersetzen. Was immer wir in der materiellen Welt finden, sagt Prabhupada, ist geboren worden von der absoluten Wahrheit. Aber hier in der materiellen Welt sind die Dinge pervertiert oder umgekehrt reflektiert. Zum Beispiel, was immer wir für eine Beziehung mit Krishna haben, wird hier in der materiellen Welt in gespiegelter Form sichtbar. Stellt euch bitte mal, das ist das Beispiel von Krishna in der Bhagavad Gita, ein Baum an dem Ufer eines Sees vor. Dieser Baum wird im See gespiegelt. Die Früchte, die es hier im Baum gibt, tauchen als gespiegelte Früchte im Wasser oder auf der Wasseroberfläche auf. So sind die Beziehungen, die es in der spirituellen Welt gibt zu Krishna, hier in der materiellen Welt wieder gegenwärtig, jedoch in einer gespiegelten Form. Die Spiegelung hat immer Ähnlichkeiten mit der Substanz, aber kann niemals die Zufriedenheit der Substanz geben. Lass uns mal ein Beispiel geben, wir würden hier einen großen Spiegel anstellen und wir würden nachher das Festmahl reintragen. Ich nehme an, dass es wieder ein Fassadenfestmahl gibt, hier aneinander. Ein kleines Schneckli, nicht? Ja. Und wir würden dann sagen, liebe Freunde, Krishna, heute essen wir mal ein bisschen fortschrittlich Fassaden. Ihr bedient euch auf den Spiegel. Ne, wir haben hier die Netze aufgebaut und in den Spiegel und gesagt, geht nicht zur Substanz, geht in die Spiegelung. Ja, ihr würdet nicht sehr zufrieden werden. Ja, weil die Spiegelung eben nur Ähnlichkeit mit der Substanz hat, aber nie das Ganze geben kann. So sind auch diese Beziehungen der materiellen Welt, gespiegelte Beziehungen, verkehrte Beziehungen, die nicht die Zufriedenheit geben kann, die die Beziehung zu Krishna geben kann. Prabhupada sagt hier, was immer für eine Beziehung wir haben, wenn wir die Beziehung der Freundschaft, die wir hier in der materiellen Welt, auf Krishna richten, wird die Beziehung mit Krishna ewig werden und von Leben zu Leben weitergehen. In der materiellen Welt existiert eine Freundschaft immer nur für einige Jahre und löst sich dann auf. Deswegen wird solch eine Freundschaft zeitweilig oder unwirklich genannt. Aber wenn wir Freundschaft mit Krishna schließen, wird das niemals brechen und sich niemals auflösen. Wenn wir Krishna zu unserem Meister werden, wird sich diese Beziehung niemals auflösen. Wenn wir unseren Meister Krishna haben, werden wir niemals betrogen werden. Wenn wir Krishna lieben, als unseren Sohn, wird er niemals sterben. Wenn wir Krishna als unsere Geliebte lieben, wird er die beste Geliebte oder der beste Geliebte sein und es wird keine Trennung geben. Und weil Krishna der höchste Herr ist, ist er unbegrenzt und hat eine unbegrenzte Anzahl von Gewalten. Manche versuchen ihn so zu lieben, wie eine Geliebte ihren Ehemann liebt. Und deswegen akzeptiert Krishna diese Rolle. Ganz gleich, auf welche Weise wir uns an Krishna wenden, er wird uns annehmen, wie es in der Bhagavad Gita gesagt wird. Wenn wir Krishna als Freund nehmen, als Meister, als Sohn oder als Geliebter, wir werden niemals enttäuscht sein. Jedes Lebewesen hat nämlich eine ganz spezifische Beziehung mit Krishna. Aber im Augenblick ist diese Beziehung bedeckt. In dem Maße, wie wir Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein, wird diese Beziehung offenbart werden. In der 10. Kante des Thema Bhagavatam gibt es eine interessante Beschreibung von unterschiedlichen Beziehungen zu Krishna, die in der spirituellen Welt da sind. Und ich habe gerade heute Morgen gelesen, wie es große Weise gibt, Rishis, die für viele Leben den Wunsch entwickelt haben, ich möchte mit Gott wie mit einem Freund zusammen sein, einer ganz vertrauten Freundschaft. Und der Krishna nimmt dann diese großen Seelen an als seine Freunde, die mit ihm morgens das Dorf von Vrindavan verlassen, um gemeinsam die Kühe im Wald von Vrindavan zu hüten. Wenn der normale westliche Geist das hört, denkt er, das wird jetzt sehr, sehr kindhaft oder sehr märchenhaft, das ist das Wort. Doch, und gar nicht so religiös oder gar nicht so besonders, aber erinnert euch, das sind große Weise, große Rishis, die für viele Leben den Wunsch gehabt haben, ich möchte so vertraut mit Krishna zusammen sein, wie mein bester Freund. Die gehen in den Wald. Und dann kommt es vor, dass Krishna, um jetzt diese Liebe, diese vertraute, enge Liebe von diesen großen Seelen anzunehmen, in das Lila hineingeht, dass er müde wird. Und diese großen Seelen werden dann besorgt, oh Krishna, unser Freund ist müde. Was macht ihr, wenn ihr seht, dass euer Freund müde ist? Man versucht sofort, ihm Erleichterung zu verschaffen. Vielleicht die Küche zu massieren, nicht ein Glas kühles Wasser zu bringen, hinzulegen auf einem Blumenbett, und Luft zuzufächern. So kommen auch die Freunde Krishnas auf die Idee, die sagen, Krishna, machen aus den Zweigen und dem Ahrenwald ein wunderschönes weißes Bett, tun darauf dann erst Blumen rauslegen, so wie diese hier, das Bett, und dann auf die Blumen herauf Blumenblätter, Blumenblätter. Das wird ein unglaublich weißes Bettel, nicht? Und dann sagen sie, Krishna, bitte ruh dich aus. Dann nehmen sie ein paar Frauenfedern vom Boden, tun dazu noch Zweige und Blumen und fangen an, Krishna Luft zu fächern. Haribol. Nun gibt es ein Problem. Es gibt so viele Freunde. Und jeder möchte Krishna auf diese Weise dienen. Und weil Krishna nicht begrenzt ist in seiner Freundschaft, das heißt, sich nicht nur um zwei, drei enge Freunde kümmern kann, macht Krishna etwas ganz, ganz Besonderes. Krishna erweitert sich in so viele Krishnas, wie Freunde da sind, und hat mit jedem dieser Freunde einen ganz besonderen individuellen freundschaftlichen Austausch. Unbegrenzt viele Betten entstehen also, wo unbegrenzt viele Krishnas drauf liegen, die von unbegrenzt vielen Freunden bedient werden. Und jetzt kommt das Besondere. Durch Krishnas besondere Energie, man nennt das Yoga Maya, sieht keiner dieser Freunde, dass ein anderer Freund da ist und Krishna ebenfalls die Füße massiert und Luft zufächert. Eines von Krishnas besonderen Namen ist Achila Rasamrita Murti, als die Form, die unbegrenzt viele Beziehungen erhalten kann. Wir erfahren zum Beispiel, als er den Kreis kann, der Rasa kann, erweitert er sich um so viele Gopis, das sind die seine ewigen Gefährtinnen in der spirituellen Welt, die da sind. So viele Krishna. Manchmal sieht man das in der materiellen Welt, dass man so einen Spiegel hat und dann noch einen Spiegel dahinter und dann noch einen Spiegel dahinter, und in diesen Spiegeln kann sich eine unbegrenzte Reihe von Personen zu reflektieren. Einander, Chaitanya, du wirst dich noch erinnern, als wir auf dem Lebensgut Pomritz waren. Auf dem Lebensgut Pomritz gibt es so eine Spiegelkammer, da geht man rein, wenn man da reingeht, sieht man sich in unbegrenzt vielen Formen. Und wenn man keine stabile Psychologie hat, muss man schnell rausgehen, sonst kriegt man einen Zusammenbruch. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. Ne? So, diese Formen, die man dann aber sieht, sind, also man kriegt, wenn man dann so macht, macht die andere Form auch, machen eine Million Formen auch so. Eine Million ist ja ein bisschen viel, also 1000 Formen oder so. Ne? Und wenn man dann so macht, machen 1000 Formen auch so. Aber wenn Krishna sich in unbegrenzt viele Formen erweitert, ist jede einzelne Form ganz individuell und lässt sich ganz individuell mit einem seiner Devotees ein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns als Bürger des Lebens, denn Krishna kann sich auch ganz besonders um Miriam kümmern, ganz besonders um Gopal Kripa Goswami, ganz besonders um Monique und Ananda Chaitanya und Rati Manjari, und niemals, sagen wir mal, begrenzt sein in irgendeinem dieser persönlichen Austausche. Denn Krishna ist Achila Rasamrita Murti, die Form, die unbegrenzt viele Beziehungen eingehen kann. Und in diesem Vrindavanspiel, was ich euch eben gesagt habe, kann man das sehen. Deswegen sagt Prabhupada, sollen wir viel sein? Wir sollen uns bemühen, uns zu fragen, was ist meine persönliche Beziehung zu Krishna? Lernt bitte eine kleine Kunst. Werdet persönlich mit der höchsten Person. Wenn man diese Beziehung zu Krishna eingeht, wird man nicht wieder enttäuscht sein und man wird vor allen Dingen Krishna bewusst werden. Solange wir nicht lernen, unsere Beziehung mit Krishna zu entwickeln, werden wir uns mit materiellen Tätigkeiten beschäftigen die nicht in unserer spirituellen Form ausgeübt wird. Und wir werden uns weiter und weiter und weiter, weiter verstricken. Leben für Leben wird diese Spule weiterrollen. Mit den karmischen Reaktionen und so weiter. Es wird immer härter und immer verstrickter und immer schnürender und immer enger und immer gefährlicher werden. Wir müssen deswegen anfangen, diese Karma-Grantha, diese Bindung an das Karma zu lösen, indem wir uns wirklich anfangen, uns in der Beziehung zu Krishna zu definieren. Und Prabhupada drückte das so aus, dass er sagte, in der wenn man eine Beziehung mit Krishna anfangen will in der materiellen Welt, sollte man vier Tätigkeiten ausüben. Zunächst einmal viel über Krishna hören. Lavan nennt man das. Dann viel über Krishna sprechen. Und dann wird man anfangen, durch dieses Hören über Krishna und Sprechen über Krishna Smaran zu machen. Smaran als sich an Krishna zu erinnern. Das kommt automatisch. Es wird in uns so ein Fluss entstehen, der zuerst dünn ist und manchmal unterbrochen ist, die Erinnerung an Krishna, aber dann wird sie dicker werden, dieser Strom, und schließlich ununterbrochen werden wir uns an Krishna erinnern. Die wichtigste Fähigkeit, um eine Beziehung mit Krishna anzufangen, ist, über ihn zu hören und über ihn zu sprechen, sodass man ihn erinnert. Und dann die vierte Tätigkeit, die sich direkt daraus entwickelt, ist Puja. Dass man etwas tut, wo man Krishna verehrt. Auf diesen Vorgang, sagen wir mal, seine Beziehung zu Krishna zu entwickeln, muss man ein kleines Wort lernen. Das ist jetzt ein neues deutsches Wort, was es noch nicht im deutschen Vokabular gibt, weil die deutsche Sprache nicht unbedingt bekannt ist für ihren spirituellen Inhalt, aber ich möchte dieses Wort jetzt vorstellen. Einpünktlichkeit. Nicht pünktlich, sondern pünktlich. Einpünktlichkeit. In Englisch sagt man single-pointedness. Dass man den Geist tatsächlich anfängt zu konzentrieren. Den Geist zu fixieren. Wenn man eine Beziehung haben will, für irgendjemand muss man sich auf diese Beziehung konzentrieren und fixieren. Dann erst kann sie tief werden. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es ganz wichtig ist für die geweihten Krishnas, nicht mehr so zerfahren und wissen, was sie zu sein, sondern ganz intensiv in ihrer Beziehung zu Krishna zu arbeiten und in den Geist richtig darauf zu richten. Ich möchte euch zum Abschluss gerne eine interessante Geschichte erzählen, wo diese Einpünktlichkeit sehr klar herauskommt und sehr deutlich wird, wie schön es eigentlich ist, eine Beziehung zu Krishna anzufangen und sich darauf mal zu konzentrieren. Es gab mal einen großen Kaiser namens Maharaj Janaka. Hat sie schon von diesem Namen gehört? Janaka. Nicht? Janaka ist der Vater von Sita. Er lebte umgeben von großem Reichtum und war aber ein großer Devote-Krishna und fast asketisch, so muss man sagen. Für ihn gab es nur wirklich eine, nämlich die Verehrung Krishna. Und trotz seines Reichtums war eben von dieser Einpünktlichkeit im Geiste. Und, also, eines Tages kamen einmal zwei Brahmanas zu ihm und fragten ihn, was machst du, Maharaj Janaka, sodass du dich so fixieren kannst auf Krishna, obwohl so viel Ablenkungen um dich herum sind? Mit Reichtum, Elefanten, die Militärshow, und ich weiß nicht, was so ein König sonst noch ein hat.
Schauspieler.
Also viel Ablenkungen. Ne? Wie machst du das, dass du dich so fixieren kannst? Janaka tat etwas, das alle total erstaunte. Hare Krishna, welcome, Swagatam. Oh ja, komm die Jugend. Schön. Ich erzähle gerade eine spannende Geschichte. Ihr werdet euch freuen, sie zu hören. Welcome. Good. Frage an Maharaj Janaka von diesem Brahmana war es, wie kannst du konzentriert bleiben bei dieser ganzen Ablenkung? Maharaj Janaka hat gewusst, dass so gütig war und so freundlich. Verzog sich, als er diese Frage hörte. Er wurde völlig angespannt und sagte, wie könnt ihr es wagen, eine solche Frage eurem König zu stellen? Dafür, dass ihr diese Frage gestellt habt, werdet ihr morgen hingerichtet werden durch das Fallbeil. Haribo! Haribo sagt er nicht.
Huch, was haben wir denn? Wir haben doch nur eine ganz normale Frage gestellt. Wie kann der König unabgelenkt bleiben? Und jetzt müssen wir dafür, die Köpfe, das ist ja lächerlich und das ist beängstigend, lächerlich.
So, der König sagte dann, der Kaiser sagte, morgen um 10 Uhr ist eure Hinrichtung. Aber vorher könnt ihr noch, kommt ihr in einen kleinen Palast, wo die Minister, die mich besuchen, rasten können.
Waren total schockiert. Sie wurden abgeführt und in einen wunderschönen Palast gebracht.
Der Palast war aus weißem Marmor gebaut, die Bilder hatten goldene Griffe, die Schlagstätten waren so weiß wie Milchschaum, überall gab es Edelsteinkanopien und Tänzer und so weiter. Und dort wurden die Brahmanas eingesperrt. Als es morgens 10 Uhr wurde, sagte der eine Brahmana, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt wegen so einer Frage jetzt verurteilt werden, also geköpft werden. Das ist doch, steht doch überhaupt nicht in Proportion. Gut, Sie haben mich vielleicht aufgeregt, Ihre Hochwürden Majestät, aber da kann uns doch nicht. Und die holten einen der Diener und sagten, du, was steht hier vor Ihnen? Und der Diener sagte, wenn es euch nicht passt, könnt ihr ja zum König geben und eine Einberufung einbeziehen. Die Brahmanas wurden dann hingeführt zu Maharaj Janaka. Maharaj Janaka saß dort ganz entspannt und sagte, was wollt ihr? Die Brahmanas sagten, ganz einfach, leben. Wir sehen nicht ein, dass wir geköpft werden müssen. Oh, ich passe die Strafe nicht, sagte ich. Dann können wir eine andere Strafe machen. Ihr müsst jetzt durch die Stadt gehen. Jeder von euch kriegt einen Krug mit Öl und diesen Krug müsst ihr auf dem Kopf balancieren. Wenn ihr nur einen einzigen Tropfen verschüttet, nur einen kleinen Tropfen, dann wird der Wächter, der neben euch steht, euch köpfen. Ist das eine bessere Strafe? Wenn ihr aber keinen Tropfen verschüttet, könnt ihr leben. Das ist auch nicht sehr ermutigend, aber es ist auf alle Fälle besser, als sofort geklappt zu werden. Dann gingen die dann also jeweils mit einem Ölkrug durch die Stadt. Es war eine wunderschöne Stadt. Marktplätze, die wunderschön angelegt waren, Straßen, Kulturorten, Schauspielbühnen, Amphitheatern, alles war da. Aber die Brahmanas balancieren hier ihren Kuch. Plötzlich, das sieht man in Indien oft, stürmte ein Stier, der Probleme hatte, mentale Probleme, auf einen der Brahmanas. Der Brahmanas sprang in letzter Sekunde zur Seite und ein riesen Ölschnapp schwappt er aus dem Krug. Der Brahmana ging sofort und dann fiel der ganze Ölkuch runter und das Öl lief aus und er war die Bewegung, oh, jetzt köpft er mich. Aber der Wächter lächelte nur und lachte nur. So, nachdem sie durch die Stadt gegangen waren, sagte der Wächter, Maharaj Janaka will auch sehen. Sie wurden dann von Janaka geführt und Janaka saß dort ganz entspannt und sagte, so, ich habe eine Frage an euch. Wie hat euch der Palast gefallen, in dem ihr übernachtet habt?
hat diesen goldenen Handgriffe gesehen, hat diese Kanopien gesehen, die waren die Betten, die so schön gefedert waren wie Milchsaum. Also wir haben gar nichts bemerkt, wir haben nur an das Köpfen gedacht. Oh, sagt die Janneke, das ist interessant. Ihr habt nicht den großen Palast bemerkt, in dem ihr übernachtet habt. Dann habe ich eine zweite Frage. Wie war es denn, als ihr durch die Stadt gegangen wart? Habt ihr die Marktplätze gesehen, die Amphitheater, die kulturellen Vergnügungszentren und so weiter? Und wieder haben die Braunen halt geantwortet, nein, wir haben gar nichts gesehen. Wir haben nur das Schwert gesehen an unserer Halsschlagader oder an unserem Hals. Wir haben gar nichts gesehen. Da lachte Janaka weise und sagte, so ist es auch mit mir. Ich sehe nur eines, den Dienst zu Krishna. Wir sind umgeben als Könige von Militär und Kultur und Verhandlungen und dies und jenes, aber ich sehe nur eines. Ich sehe nur die Seele und ihre Beziehung zu Krishna. Und das andere sehe ich gar nicht mehr. Das ist, was ich meine. Die Einfünftigkeit, den Geist zu konzentrieren, auf Krishna zu konzentrieren, das ist ganz wichtig im Leben. Das müssen wir üben. Wir können es üben, indem wir über Krishna hören und über Krishna sprechen und dann uns daran erinnern, während wir durch unser Leben hindurchgehen. Mehr und mehr und mehr. Und so wird unser Geist fixiert auf Krishna. Und dann werden wir nicht mehr abgelenkt werden von den falschen Dingen dieser materiellen Welt, sondern im Krishna-Bewusstsein leben. Glaubt mir, liebe Devotees, glaubt mir, liebe Freunde und glaubt mir, liebe Skeptiker. Es ist jetzt eine ganz wichtige Zeit für uns alle. Die Zeit wird sein, ob wir echte Devotees werden können, die unseren Geist wirklich auf Krishna und auf unsere Beziehung zu Krishna fixieren können. Es ist höchste Zeit. Wir haben schon zu viel Zeit vergeudet. Wir haben schon zu sehr unseren Geist mit den Ablenkungen des materiellen Daseins beschäftigt. Wir sind verwirrt und frustriert geworden und haben, ohne es zu wissen, immer mehr die Spule von der materiellen Verstrickung und Verwicklung aufgerollt. Weiter und weiter und weiter. Jetzt ist sehr wichtig, dass wir die andere Richtung gehen. Und uns entspulen oder entstricken. Indem das Beste, das Einfachste ist, dass wir über die Beziehung zu Krishna nachdenken. Denkt nicht, der frustriert, oh, Krishna ist so weit weg und außerdem hat so viele Devotees, die viel besser sind als ich. Ich bin nicht besonders charakterstark und nicht besonders entschlossen und so weiter und so fort. Naja, Krishna heißt Asila Vasamrita Murti, die Form, die unbegrenzt viele Beziehungen eingehen kann. Krishna sehnt sich danach, dass ihr oder wir uns mit einer gewissen Einfindigkeit auf ihn konzentrieren. Und dann werden wir die materielle Verstrickung, das materielle Dasein aufgeben. Und wir werden nicht mehr so leicht abgelenkt werden von so vielen Ablenkungen, sondern fixiert bleiben können. Gut, das war, was ich euch heute mitgebracht habe. Denkt mal drüber nach. Vergesst es nicht so bald wieder. Ich möchte mich hier bedanken. Ich möchte kurz nur heute sprechen, denn ich habe euch ein großes Geschenk mitgebracht. Eine Pilgerfahrt in die Himalaya. Wir wollen jetzt die Dias betrachten. Ich denke, dass wir eine Pause machen von vielleicht 5 Minuten aneinander, Titania. Ja? Da kann man sich die Beine vertreten und dann machen wir die Dias. Gut. Sila Prabhupada ki jai! Sri Goni Sai Sri Jai! Sinana Maharaj ki jai! Sai Sri Varanasi. Als wir da waren, war Varanasi überschwemmt. Ihr seht, das ist hier ganz schön voll mit der Ganga. Aber diese wunderschöne alte Stadt und ihre Konturen sind gut geholt. Überall voll mit Wasser. Aber die Badegat, hier sieht man Badegat,
das ganze Jahr im vollen Betrieb. Da baden Leute, das ist sehr schön, morgens sind die ganz bevölkert mit Badenden. Hier ist ein Badegarten, das ist der Adi Kesava-Tempel. In diesem Tempel hat Lord Chaitanya für 24 Stunden ekstatisch getanzt. Wir haben hier mit dem Boot geparkt und sind dann hier hingeschwommen. Also, wundervoll. Hier liegt ein Sadhu drin, es ist ein Hausboot. Dieser Sadhu lebt für 4 Stunden hier. Was passiert denn da? Der lebt hier. Und der geht einmal am Tag. Was passiert denn da? Ist das Musik oder ist das Tortur? Man kann ja ein bisschen nach vorne spulen, der entwickelt das wahrscheinlich, das Thema noch. Hier wohnt also ein Sadhu drin, das sind Tulpenpflanzen dort, und der geht jeweils für 4 Stunden am Tag auf die belebteste Straßenkreuzung von Benares, um dort zu meditieren. Mitten im Ausdruckgas der Tempos und der Ambassador-Taxi meditiert er und lässt sich nicht anmelden. Hier ist ein anderer Sadhu, der sein Morgenbad nimmt. Viele dieser Leute sind sehr, sehr vertieft im spirituellen Leben. Hier sind die Badenden. Nun, Varanasi ist die Todesstadt, wie ich sagte. Da sieht man plötzlich am Tage, kommen Leute mit so Leichnamen hin und rufen ganz laut, die Ram Nam Satya hält. Nur der Name Ramas ist wahr. Nur der Name Ramas ist wahr. Und so tragen denn den Verstorbenen zum Verbrennungsplatz hin. Dort am Verbrennungsplatz gibt es dieses schwelende Feuer. Dieses schwelende Feuer ist ein ganz besonderes Feuer, was schon seit einigen 1000 Jahren laufen soll. Das Feuer ist das Atmen des Feuers überall. Jedes Mal, wenn ein Verstorbener dort ankommt, der Leichnam, geht ein Verwandter dorthin und facht mit Stroh oder holt sich von diesem Feuer mit Stroh das andere Feuer und zündet damit den Scheiterhaufen an. Dann wird der Leichnam verzehrt vom Feuer Siva in der reinen Befreiung von Master und Satan. Hier sind so ein paar Verbrennungshaufen, sehen Sie das? Da verglühen gerade die Leichnam. Hier sieht man sie. Hier wird gerade wieder jemand hingelegt. Das steht da. Also einer nach dem anderen, die vom Feuer Sivas aufgebrannt werden und auf diese Weise Befreiung erreichen. Beim Mann ist ein Teil in der Brust, der nicht verbrennt, der bleibt übrig und wird in die Ganga geworfen, und bei der Frau ein Teil in der Hüfte, die nicht verbrennt. Sonst ist der ganze Körper in Asche verwandelt, innerhalb von 2 Stunden oder so. Hier seht ihr, das Feuerholz, das ist ein riesen Berg von Feuerholz von Sri Krishna in einer fröhlichen Haltung da drin. Wenn ihr müsst denken, das ist da eine bedrückende Atmosphäre, und es stimmt, es ist eine ernsthafte Atmosphäre, aber es ist nicht eine verzweifelte Atmosphäre, weil die denen, die dorthin gebracht werden, mit Sicherheit das materielle Dasein aufgeben. Hier auf der Straße hat sehr viel Respekt vor dem Tod. Eine Kuh, die das Zeichen für die Wesen hat und auch von den Leuten so genutzt wird. Von Varanasi aus sind wir nach Haridwar gegangen, am Ufer der Ganga. Wir haben es also hier mit der Ganga gehabt. Man sieht hier die Berge, hier fängt der Himalaya an. Am Abend vorher, bevor wir losgingen, habe ich noch ein paar Yoga-Übungen gemacht, denn das wird ein anstrengender Abend werden. Seht ihr dieses Bild an? Ist das nicht gelungen? Das ist die Ganga Puja. Da sind jeden Abend Tausende von Leuten und singen Lieder zur Mutter Ganga. Und dann werden diese großen Lichter, die man hier sieht, genommen und zur Ganga dargebracht. Das ist eine solche Atmosphäre, das geht einem durch Mark und Bein und ins Herz hinein. Ihr seht die Pujari, die alle ihre Feuer dort haben. Nach so ungefähr 2 Minuten kommt ein Helfer und gießt dem Gangeswasser auf die Hand, weil das sehr heiß wird. Und alle singen und Mutter Ganga ist ganz und gar gegenwärtig. Wir haben derzeit dann einen riesigen Korb aus Blumen genommen. Seht ihr den da? Ein bisschen dunkel. Und Lichter darauf getan. Diesen Korb haben wir für Johann geopfert und der Ganga dann übergeben. Die Ganga hat die Blumenopferung genommen, sind weggeschwommen in der Ganga. Völlig schön. Ne? Eine riesige Blumenopferung, also ein paar Kilogramm Blumen, die meine Mutter Ganga auf diese Reise darbringt. Von Haridwar sind wir dann in den Himalaya reingegangen. Das ist der Himalaya, das ist meine Mutter Ganga, toll. Hier habe ich gerade meine Mittagsmeditation beendet und bete gerade die Krishna und ein Baum. Das ist unser Tief. Ja, auch ein schönes Bild, ne? Der Tief ist, wir sind so hell gefahren, dass wir mehrere Male repariert werden mussten von unserem Fahrer. Und dann sind wir als erstes nach Yamunotri gekommen. Das ist ein bisschen das Zeichen der südlichen Pilger. Hier seht ihr die Tomatenwiese. Und das ist der Weg.
Und das ist so ein, sagen wir mal, wildromantischen Tal, die Gangstal, also die Yamuna-Tal, wird man unglaublich losgelöst von allen Erfahrungen. Man konzentriert sich nur noch auf Wandern und geht also durch eine Märchenlandschaft wie diese hier hindurch. Unglaublich. Das sind schöne Bilder, ne? Und man kann da meditieren. Ach, seht, das ist die Yamuna, die da fließt. Man setzt sich dann dahin, diese Atmosphäre ist aufgeladen von der Gegenwart Yamuna Devi. Da fühlt man tatsächlich diese göttliche Gegenwart dieser Yamuna Devi. Wir haben da unseren Geist jemanden gekämpft. Wir haben auch ein Bad genommen hier. Das ist auch mal das. Dann ist die Karte da. Mit einer natürlichen Klasse. Und das ist hier Yamunotri. Ihr seht hier hinten. Hier. Im Tempel. Von Yamuna. Und ihr seht hier ein bisschen so Rauch. Das sind heiße Quellen, die es da gibt. Unser Gasthaus, wo wir waren, war über diese Brücke hinweg in einem schönen Gasthaus. Wir sind dann am frühen Morgen über durch diese Yamuna-Flüsse durchgegangen. Wir sind die heißen Quellen, um dort ein bestimmtes Puja für Yamuna-Devi zu machen. Ihr seht hier, machen diese Puja. Das war wirklich so kalt an den Füßen, aber das sind man dann gerne im Kauf. Hier ist unser Puja, hat er gestürmt und gewindet. Das ist die Yamuna, seht ihr diesen Eis da überall? Das hier wäre. Aber man kann sich da Steine suchen, durch die gehen diese kleinen heißen Quellen hindurch und man ist dann absolut warm auf diesen Steinen. Und dann gibt es dieses heiße Bassin, wo man sich reinsetzt und anders wundert mich dann hier gar nicht ganz, aber es ist wirklich total warm. Man muss ganz vorsichtig reingehen und fühlt sich wie ein Blumenkohl, der gar gekocht wird. Sehr schön. Das Gefühl, ein Blumenkohl zu sein. Dieser Hund ist mit uns die ganze Zeit mitgekommen. Ich nehme an, eine große Seele, ein Yamuna-Puja. Das ist Raghu wieder, unser Koch, den wir kommt aus Bengal. Den mussten wir irgendwann mal ganz dicke Sachen kaufen, weil der so anfängt zu frieren, der eine. Das ist ein Pilger, der da so längst steigt. Wir sind jetzt wieder auf dem Abweg. Das ist ein Sadhu. Das finde ich ein bisschen, was auch auf dein Äußeres sieht, nicht? Ja, ich habe ihn gebeten, die Leute aus, also unsere Dia betrachtet, das zu segnen. Und da hat er die Handsegnung erhoben. Ich bin auch Pilger, die da längst gepilgert kommen. Sehr wild die Gegend dort. Wir sind Träger, die sich bemühen, diese Fässer hochzutragen. Ein Sadhu, mit dem typischen Sadhu-Kopf, die betteln dann einfach um Madhukari, ganz hoch in den Himalaya. Gut, wir sind jetzt eingetroffen in Gangotri. Das ist der Tempel von Mutter Ganga. Ja, gut. Hier habe ich so etwas Schönes erleben können, das möchte ich gerne mit euch mitteilen. Jeden Abend ist dieser große Platz vor dem Tempel voll mit Pilgern. Das ist ganz hoch und es ist am Abend schon ein bisschen kühl. Und die sitzen dann da und singen zu Ehren von Mutter Ganga. Dann tritt der Pujari raus aus dem Tempel, bringt seine große Lampe in Richtung der Pilger und geht dann hier zum Ganges runter. Hier ist direkt an der Seite die posende Ganga. Die haben so riesen Trommeln und riesen so Art Trompeten. Das ist noch nirgendwo gesehen, dass die Hörner, die getrommelt sind, und dann blasen die da rein und singen zu Mutter Ganga diese unglaublich schönen Lieder. Und hier, ja, da habe ich dann einen Yogi getroffen. Und dieser Yogi hatte mich eingeladen zu sich in die Höhle. Und der hat hier also eine Hirtenhöhle gebaut. Das ist unter diesem Stein, den ihr hier seht, ist also geht die Höhle rein. Die hatte dann so eine richtige Wand gebaut, mit einer Tür sogar. Und hier kann man sitzen unter dieser Birke und schauen in Richtung nach da, wo ich hinschaue. Da unten, und so sieht man die Ganga. Es ist so was von friedlich da. Ihr glaubt nicht, wie friedlich das ist. Ja, das ist der Yogi. Den sieht man hier nicht. Der ist hinter der Kreation so ein bisschen. Vasana heißt das. Und das ist eine Hilfe in die Kirche. Also unglaublich schön und komfortabel. Und er war so begeistert von unserer Diskussion, dass er mir diese Hilfe angeboten hat. Und da werde ich also hundertprozentig motiviert sein. Ich möchte jetzt die Höhle von innen zeigen, weil ich dachte, dass Germananda vielleicht auch so eine Höhle in der Schweiz bauen kann. Für sie ist also der eine Raum, das ist ein einfacher Ofen, so eine Sonne, die abgehängt ist. Und da tut man ein Holz rein und dann kann man da rasten. Hier ist das Bett und da ist also die Steinwände oder die Felswände. Sieht doch ordentlich aus, oder? Wenn man Höhle denkt, denkt man, oh, dreck und dunkelig und düster und beklommen und so weiter. Aber das ist hier überhaupt nicht so in dieser Höhle. Hier ist die einfache Kochkette, kann man wohl sagen, wo der Koch sogar sehr fortgeschritten ist mit Gas hier. Und das ist der Ausblick. Schaut euch diesen Ausblick an. Es ist ja nicht so, dass es nur eine schöne Gegend ist, sondern es ist die Gegenwart, da ist Krishna gegenwärtig in den Himalayas. Das ist die wunderschöne Himalaya-Vegetation. Das ist also wirklich ein Artenreichtum an Pflanzen. Und das ist der Pfad. Wir sind jetzt auf dem Pfad vom Gangotri zur Gangesquelle in Gomu. Manchmal geht man durch richtige Mondlandschaften rein, durch. Das ist der Weg, der geht hier durch diese beiden, ja, wie soll man das nennen? Monolithen oder was denn durch? Hier habe ich mir gedacht, wenn ich hier durchgehe, durch dieses Tor, wenn ich hier vorne meine ganzen Belastungen lassen. Und wenn ich durchgehe, werden die alten Dinge einfach hier hängen bleiben und der neue Mensch wird rauskommen. So ist es eben hier. Mal sehen, also natürlich ist der Hund noch damit anwenden. Oh ja. Und hier sind wir jetzt beim Gomuk. Was ihr hier seht, ist ein Gletscher. Das ist nicht nur Gebirge, sondern eben das Eis. Und hier diese Höhle, da kommt die Ganga rausgeflossen. Das ist ganz klare Luft. Das ist mein Freund, Kamal Bihari. Der hat hier auf diesem gelben Tuch sein Chalagram Sila und macht da eine Puja. Und hier, also das ist auch noch Kamal Bihari, mein Freund. Kamal Bihari lebt in einer Höhle, im ewigen Eis. Er kocht einmal in der Woche einen mittelgroßen Topf und nimmt sich dann jeden Tag die Portion aus diesem Topf, die er essen wird, immer zu heiß. Weil es dann so kalt ist, braucht er sich keine Sorgen zu machen, das bleibt erhalten. Und der lebt dort und meditiert nur von morgens bis abends. Ich habe ihn mal gefragt, was machst du denn, wenn du von diesen Meditationssessions, wo du für Monate in der einsamen Bergwelt bist, wenn du nach unten kommst, zu den Leuten, sehen die uns manchmal auf den Nerven mit ihrer Oberflächlichkeit und den ganzen Worten, unnötigen Worten. Aber die haben gesagt, nein, ich versuche Krishna im Einsam zu sehen. Oh, wenn ich das nur sehe, dann bin ich fast schon am Sterben. Das ist also in der Ganga drin und es ist sehr, sehr kalt. Also ausgesprochen kalt, aber es ist so eine spirituelle Atmosphäre, dass man da gerne noch untertaucht. Und es ist irgendwie so gesund, dass man den psychischen Körper nicht so spürt wie wir. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist so belebend, dass man das nicht so spürt. Aber hier wird fast nicht mehr rausgekommen, der Körper hört einfach auf zu existieren. So. Das kalt ist es. Also das sieht noch gerade eben gut. Ja, und dann sind wir über den Gletscher gegangen und in dieses Hochgebirgstal gegangen, wo dieser Berg steht. Dieser Berg heißt Sivalinga. Das ist auch jemand, der mit uns gekommen ist. Das ist jetzt ein anderes Bild von dem Sivalinga. Merkt ihr, was sieht es nicht wunderschön aus? Ich habe so eine Atmosphäre und Luft noch nie so anders gesehen als nur da. Und dann sind wir dann, wir sind ja aus etwas abenteuerlichem Holz geschnitten. In der Gegend haben wir dann angefangen zu klettern. Das war also wirklich, da habe ich gedacht, dass die Leute waren, das geht jetzt so weit. Das hättest du nicht machen müssen auf deiner alten Tage. Aber da gab es keinen Schritt mehr. Und denn wir haben gehört, dass hier der Akasha Ganga ist. Akasha Ganga ist, wo die Ganges runterkommt, als Energiestrom, von den himmlischen Planeten und auf der Erde aufkommt. Hier ist der Sivalinga. Es ist so eine entlegene Gegend, dass man wirklich anfängt, an Krishna zu denken. Seht euch mal diese Berglandschaft an. Unglaublich. Hier ist ein Akashganga. Das ist so ein Eissee. Durch die Karte sitzt hier gerade. Wir haben dann hier einfach gesessen und gestanden für längere Zeit. Und plötzlich hat es angefangen zu schneien. Aber wir waren so von dieser Atmosphäre umarmt, sozusagen, dass wir überhaupt nicht mehr den Körper wahrgenommen haben als etwas mit Schneema. So, jetzt ist der Vater überall mit seinem Birkenstock hingekommen und wir haben gedacht, das wäre als Erklärung für den Birkenstock, der mal einführt. Hier haben wir dann eine unglaublich schöne, da ist nochmal der Sivalinga und hier neben ist der Dogi Parvat. Der Dogi ist die ewige Gefährtin Sivas. Und da haben wir dann einen kleinen Altar errichtet, das hier, und ein Sivalingam, kann man hier sehen, das Schwarze, genommen und verehrt. Und hier sitzt der Shiva ewig nicht und das Wasser der Ganga kommt runter von den himmlischen Planeten und wäscht sein Haar. Da haben wir gedacht, nehmen wir einfach einen Shiva-Linger und installieren das hier, sodass das ewig gewachsen wird. Hier seht ihr eine kleine Zeremonie über den Eissee dort. Und da kommt also Ganges runter. Und da wollten wir dann Sivalinga hinlegen, den Zugang Sivalinga. Nachher sind wir dann, haben wir ihn versenkt in den See. Da haben wir dann übernachtet, in diesem Hochgebirgstal. Hier ist der Bengali Baba. Ein ganz hochintelligenter Mensch, der war Professor gewesen, an der Universität in Kalkutta, hat sich allen gesagt und lebt in dieser kleinen Hütte. Wenn man da durchgeht, kommt auch eine Höhle und lebt da auch in der Höhle und tut das als Pilgerquartier. Wir kamen ja an und wussten nicht, wo wir übernachten sollten, sind dann zu ihm hingegangen und haben gesagt, können wir mit dir in der Höhle verbringen? Und er sagte, gerne, gerne, wir haben nur auf dich gewartet. Und dann ist hier Pramadi Hari, mein Freund, dieser Yogi, der im eben Eis meditiert und hier so, und das ist der Vater. Ach, so eine schöne Gruppenaufnahme. Ne? Hier sieht es total angenehm aus. Am Morgen, als wir aufstanden, um uns hier zurechtzufinden in der Welt, da war dieser Eimer, den man hier sieht, der war vereist. Sehr kalt. Das ist dann nochmal das gleiche letzte Bild. Das ist das nächste Bild in der Ganges. Wir sind wieder in Varanasi. Hier hat die Ganges Hochwasser und eigentlich das Tempel ist noch unter Wasser. Ja, ich muss sagen, das ist das erste Mal, wo ich hier selber zu sehen hat. Mein Kommentar war nicht so gut überlegt, wenn wir von A und O und die wunderbar gezogen. Aber es ist tatsächlich so, wenn man da ist, es ergreift einen unglaublich. Heute habe ich mich mit einem Chirurgen getroffen, der mich gefragt hat, was nimmst du denn so mit aus dieser Pflegereise? Und ich habe ihm gesagt, schwierig auszudrücken, aber man könnte es am besten so schildern. Man merkt in dieser Atmosphäre, Krishna ist tatsächlich ganz greifbar da. Krishna wartet auf uns, Mutter Ganga wartet auf uns und wir sollten schnell dazu kommen, so ein bisschen Einstimmigkeit zu entwickeln und den Geist also richtig auszurichten und zu vermeiden, dass wir abgelenkt werden von äußeren Dingen, die nicht wichtig sind. Das hat sich Krishna dazu bewiesen. Könnt ihr mir vorstellen, dass ihr den Krishna Chandra mal überreden kann, könnte eine Pflegereise zu Yamunotri und Gangotri zu machen und dann sind wir dort nächstes. Ja, gut. Werdet ihr hier doch mal morgen zeigen, in Wiel. Ich möchte euch auch alle herzlich einladen. Ich muss mal hier noch sehr viel Kathleen und ja, Kathleen sagt, ich könnte alle kommen. In Wiel. Und wenn Sie da noch mal teilen, dann wird es besser kommen. Aber eigentlich ist es das erste Mal gesehen. Schön. Ganga Maiti.
Ja.
Yamuna Maiti.
Ja.
Krishna Bhagavan.
Ja.
Gopi Vrindavan.
Ja.